Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Genannt. Einer der größten Tracks, die jemals in Deutschland entstanden sind. Donna Summer, Giorgio Moroder, I Feel Love. Sie wissen es natürlich längst, Donna Summer ist gestern gestorben, im Alter von gerade mal 63 Jahren. Dieses Stück, ich meine mich erinnern zu können, rumste 1977 in eine weiße heterosexuelle Rockkritikerwelt und sorgte für ein derartiges Entsetzen, dass man dieses Stück schon deshalb lieben musste, einfach weil man erleben konnte, wie weiße, heterosexuelle, männliche Rockkritiker verzweifelt sind an der Tatsache, dass hier ein monströser Elektro-Track läuft, den die Welt so noch nie gehört hatte und darüber dieser unglaubliche Gesang von Donna Summer, die Musikgeschichte geschrieben hat. Moby hat über sie gesagt, sie ist wahrscheinlich die wichtigste Sängerin der letzten 30 Jahre. Ich weiß nicht genau, wann er das gesagt hat, aber für die 70er Jahre und Teile der 80er stimmt das auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Soundcheck hier auf Radio 1 mit Martin Böttcher. Guten Abend.
Guten Abend.
Thomas Meserski ist dabei.
Guten Abend.
Nadine Lange, ich bin Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker heute Abend und es gibt neue Platten von Cold Specs, Temper Trap, Soul Savers und wir beginnen mit den Fehlfarben, die eine neue Platte gemacht haben. Xenophonie heißt sie. Ja, es ist schon fabelhaft. Man muss nicht mehr das Frühwerk dieser Band bemühen, um sie gut finden zu können. Denn seit der Wiedervereinigung 2002 war es, glaube ich, haben sie eine Handvoll richtig guter Platten gemacht. 3 insgesamt. Es gab 4 insgesamt plus so ein komisches Live-Album und so ein komisches Tribute-Album. Und dieser Katalog, der da gewachsen ist in den letzten 10 Jahren, der hat es durchaus in sich. Als die Band 2002 wieder auftauchte, haben eine Menge Leute gesagt, was soll das denn jetzt? Versuchen die da an so einem kleinen NDW-Revival Geld zu verdienen? Nun, wenn man Peter Hein, den Sänger, kennt, dann weiß man, dieses dürfte keine Motivation gewesen sein. War er doch schon lange in Lohn und Brot bei Xerox, wo er auch als Lehrling schon gearbeitet hatte und diese Karriere zugunsten der Musik aufgegeben hatte. Das waren interessante und gute und wichtige Platten. Vor 2 Jahren kam dann mit Glücksmaschinen eine richtig, richtig gute Platte, was damit zusammenhing, dass Moses Schneider in Berlin die Gruppe dazu zwang, live zu spielen, im Studio mit laut aufgedrehten Verstärkern. Und das hatten die ewig nicht gemacht und die Berichte aus dem Studio waren eben die, dass es hieß, wow, endlich habe ich mal mein Instrument auch wieder gespürt und nicht einfach nur den Bass ins Mischpult hineingespielt. Dann 2 Jahre Pause, jetzt also Xenophonie. Diesmal war es auch so, dass Peter Hein, der Sänger, mitgesungen hat bei der Aufnahme. Also das war bei der Glücksmaschinenplatte noch ein bisschen anders. Da wurde erst die Musik aufgenommen, dann hat er drauf gesungen. Dementsprechend klingt das alles hier jetzt noch rauer, noch brutaler und es rockt. Obwohl der Kollege Tobias Rapp vor 2 Jahren an dieser Stelle hier mal gesagt hat, Fehlfarben waren ja nie eine Rockband. Dass das richtig ist, das werden wir vielleicht gleich auch nochmal besprechen. Aber wir hören das erste Stück aus dieser Platte und das ist tatsächlich auch das erste auf der Platte, Dekade 2. Fehlfarben, Dekade 2 aus dem neuen Album Xenophonie und das setzt schon mal sozusagen die Grundstimmung für das, was dann 10 weitere Stücke folgt. Aufgenommen übrigens so in 4-5 Tagen hier in Berlin bei Moses Schneider, weil mehr Geld war nicht. Mehr hat das Label nicht bezahlen können oder wollen. Und wer weiß, vielleicht hat es dieser Platte sogar gut getan, dass sie so schnell entstanden ist im Dezember vergangenen Jahres.
Auf jeden Fall. Und das ist wirklich eine super Track, um eine Sendung zu eröffnen. Also, was die wieder für einen Punch haben, das ist wunderbar. Also, ich habe das auf Kopfhörern gehört und dachte gleich, mir fliegt der Kopf weg, weil das geht gleich direkt so weiter. Das hören wir jetzt auch gleich. Und es ist jetzt wirklich keine moderne Musik, aber ich finde, es ist eine sehr mitreißende und Peter Hein ist einfach immer noch ein super Texter.
Ich weiß gar nicht, ob es moderne Musik ist oder nicht. Es hat für mich fast was Zeitloses. Ich finde, es ist so ein Album, das strotzt irgendwie so vor Energie. Das haut einem so richtig erstmal so ins Gesicht rein. Was ich aber, also wenn man schon hier ist, am globalen Eindruck dieses Albums ist, was mich so ein bisschen daran stört, Peter Hein scheint ja so die Ironie oder den Witz so ein bisschen für sich entdeckt zu haben. Er sagt ja selber auch, dass er, man muss nicht immer alles so griesgrämig sehen und so. Man kann auch mal Sachen lustig kommentieren, wenn einem sonst nichts dazu einfällt. Ich glaube nur, er kann das noch nicht so richtig. Und wenn er versucht, so Witze zu machen oder sowas, dann wird das so unfreiwillig komisch. Und da habe ich so 2-3 Momente auf dem Album gehabt, die mir das so ein bisschen vermiest haben.
Bei mir waren es sogar ein paar mehr Momente, die mir das irgendwie vermiest haben. Ich finde, das Album ist total toll geklammert. Also der erste Song, den wir gerade gehört haben, der ist sensationell, der verspricht irgendwie ganz viel. Und der letzte, den wir, glaube ich, auch noch hören werden, wenn ich vorhin richtig gelauscht habe, was du ausgesucht hast, der ist... Der zeigt halt, was das Album gekonnt hätte, wenn es nicht die ganze Zeit geballert hätte. Und es geht eigentlich von Track 1 bis Track 10, gibt es nur auf die Fresse. Und das kann für mich manchmal schon ein bisschen ermüdend wirken, wenn ich eine halbe, dreiviertel Stunde lang das Gefühl habe, ich werde nur angebrüllt.
Ja, für einen Boxer ist das blöd, wenn man so oft auf die Fresse kriegt. Für einen Hörer manchmal gar nicht schlecht. Platzer, das ist die Single aus dem neuen Fehlfarben-Album, das heißt Xenophobie, und das besprechen wir hier im Soundcheck. Hier im Soundcheck auf Radio 1. Es gibt ja heute ein tolles Interview im Tagesspiegel zu lesen mit Peter Hein. Das ist überschrieben, ich bin Gebrauchslyriker, und für einen Gebrauchslyriker schreibt er eben auch noch immer diese wahnsinnig präzisen, fettfreien Texte hier über diese Arschnasen, wie sie um einen herum schlawinern. Die Kulturtypen, die er hier beschreibt, werden stets beim Bäcker als Erste bedient, macht den Weg frei für uns tolle Typen. Und er findet da tolle Bilder, wie ich finde. Und diese Band ist wie entfesselt. Also im Interview ist ja auch zu lesen, dass sie nicht proben, sondern das dann im Studio machen, beziehungsweise sich dann bei so Konzerten einspielen. Und meine Güte, also es ist ja nicht ganz die Originalbesetzung, aber da sind ja ein paar Veteranen noch dabei von einst, von 1979, und Hut ab, also das schiebt und donnert und will eine ganze Menge.
Das stimmt alles, was du sagst. Also das Album geht wirklich nach vorne. Ich musste trotzdem nochmal sagen, mit diesem, dass er den Witz entdeckt hat und so, als wäre das eine neue Erkenntnis für ihn, dass man auch witzig sein kann bei Texten.
Aber wenn du dieses Interview gelesen hättest, im Tagesspiegel, geführt übrigens von Nadine Lange.
Und Jan Wollen.
Da sagt er ja, wenn man irgendwie 30 Jahre oder, ja gut, sagen wir mal jetzt die letzten 10 Jahre anbrüllt gegen die Dinge, die Situation, und nichts ändert sich. Überhaupt nichts ändert sich. Was ja interessanterweise diese Fehlfarbenplatten der letzten 10 Jahre jede immer noch so wahnsinnig aktuell klingen lässt, weil die Themen ähnlich sind. Und nichts ändert sich, dann wird es auch irgendwann auch ein bisschen egal. Und er fängt an rumzualbern, sagt er ja auch. Weil.
Aber das macht er halt nicht so gut. Gerade an den Momenten macht er es nicht so gut. Also nur mal so als Beispiel, zum Beispiel hier, er hat ja auch so einen wirklich eigentlich schönen Titel über die Bundesagentur. Also er meint natürlich die Bundesagentur für Arbeit, weil er mit denen so eine schlechten Erfahrung gehabt hat. Und wie endet das Ganze? Ihr seid AG-Scheiße. Und es kommt irgendwie so...
Nee, aber Moment mal, das ist ziemlich genial, weil er singt die ganze Zeit, ihr seid, das ist wie so, du wartest die ganze Zeit, was er dann am Ende singt, ja, okay, er singt, arge Scheiße, aber was soll man denn auch sagen dazu dem Laden, was soll man denn dazu sagen?
Aber von jemandem wie Peter Heine erwartet man sich was anderes, als zu sagen, ihr seid arge Scheiße.
Ja, es gibt ja auch noch zwischendurch Text, also es ist ja nicht das Einzige, was er in dem Song singt.
Ist ja auch
singt.
Nur ein Beispiel
Bundesratingagentur,
ne?
Kommt da drin auch vor.
Es gibt ja noch diesen anderen Titel, diesen anderen Track, Glauberei zum Beispiel, und sagt er ja immer, wer lauter glaubt als erlaubt, dem wird auf das Haupt gehaut. Und ich dachte so am Anfang, als ich die erste Zeile gelesen habe, naja gut, als ich dieses erste Mal das gehört habe, kann man ja mal machen. Einmal muss die Lyrik halt so ein bisschen hinbiegen, damit sich reimt und sowas. Aber als sich das dann immer wiederholte in diesem Song, dachte ich so, das ist mir dann irgendwie auch zu arm. Also,
du bist total kleinkrämerisch.
Ja, ich bin kleinkrämerisch. Also weil ich ihn selber so immer so toll fand. Und ich kann mich eben nicht lösen von diesem Gründungsmythos und diesem 1980er-Album, was für mich immer noch alles überstreicht.
Hättest du das Interview gelesen, was Nadine Lange mit Peter Hein geführt und das in ganzer Länge heute im Tagesspiegel auf der Aufmacherseite des Feuilletons zu lesen ist, dann wäre dir aufgefallen, dass er seine Arbeitsweise so ein bisschen mit dem der Reggae-Musiker vergleicht, also nach dem Motto, es passiert irgendwas und man haut eine Single raus. Ja, also man macht schnell einen Text und dann gibt es eine Single. Interessanterweise, das machen die ja nicht, können sich es wahrscheinlich nicht leisten, aber die Platten klingen ja trotzdem so wahnsinnig aktuell. Und er hat ja rangeschrieben, also er hat ja noch im Studio die letzten Sachen getextet. Und ich glaube, er ist einfach an dem Punkt auch, wo er sagt, das muss jetzt hier keine Großlyrik sein, das muss nicht irgendwie im Deutschunterricht verhandelt werden, wie das Zeug mancher anderer Kollegen vielleicht. Das muss einfach auf die Situation passen, auf die Situation, in der Situation sitzen. Und das gelingt ihm, finde ich, wie eigentlich keinem anderen in diesem Land. Also die Türen haben teilweise so Sachen, die mir auch immer gut gefallen, aber da ist dann tatsächlich so ein bisschen Artifizielles kommt da mit rein, das passt auch irgendwie, aber da ist er eben für mich immer auch noch ein ganz großes Stück weiter. Also insofern kann ich deiner Kritik da, will ich ihr auch nicht folgen.
Ich mache es ja auch nur seinen einzelnen Punkten fest. Ja, ne? Für mich ist der genauso wichtig in diesem Jahr wie auch Japanik oder so. Für mich spielen die auf einer Ebene.
Zum Beispiel Hygieneporzellan, das ist ja eigentlich der witzigste Track, den hast du jetzt gar nicht genannt.
Das ist so ziemlich das Unwitzigste für mich.
Wieso? Wenn die Mediendeppen ihr Equipment schleppen und wie geht das dann weiter? Ach,
ja, so gequältes Reimen ist das irgendwie. Das ist für mich so einer eigentlich der Tiefpunkt der Platte.
Also nach dem zweiten Mal fand ich es lustig.
Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil Andreas sagte, dass er, wenn du jetzt 20 Jahre gegen irgendwas ansingst und das passiert nichts, ist dieser Versuch von Humor für dich dann sowas wie eine Art Resignation oder wie eine so nihilistische Reaktion auf das Ansingen und es passiert nichts?
Naja, ist ja im Prinzip eine depressive, rheinische Frohnatur. Insofern nimmt das dann irgendwie so ein bisschen mit Spaß, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus all dem. Ich meine, was soll er machen? Es ist ein Teil seines Berufes, das zu machen. Und er macht halt das Beste draus.
Aber habt ihr diesen englischen Song verstanden? Er ist, glaube ich, der erste englische Song, The Flag Drops. Ich glaube, das ist eigentlich der Tiefpunkt der Platte, oder?
Das ist der zweite.
Ja. Also das, ich glaube...
Ich hatte gehofft, das ist eine Coverversion, aber es ist wohl nicht.
Ja. Oder im Album-Sequencing einfach nicht drauf geachtet, vielleicht sollte es ein Hidden Track sein.
Es gibt aber einen letzten Track und den blenden wir schon mal langsam ein. Eine Großleistung übrigens des Pyrolators, der hier was programmiert hat, das ich einfach umwerfend finde. Tolle Bassline kommt rein. Und es ist eine dieser typischen Großballaden, wie sie auch tatsächlich nur Fehlfarben hinbekommen haben. Ich sage jetzt nicht, Paul ist tot. Ach, ich hab's gesagt. Herbstwind, Fehlfarben. Herbstwind, Fehlfarben aus ihrem Album Xenophonie. Das Stück geht noch fast 4 Minuten weiter so. Großtat, eine von vielen auf diesem Album, finden einige jedenfalls. Das ist die Wertung.
Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Nadine Lang und ich sagen Hit. Die anderen beiden Herren, deren Namen ich nicht mehr nennen werde, meinen, sie geht in Ordnung, diese Platte.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja. Weiter geht's mit einem Debütalbum, Cold Specs, heißt die Künstlerin, beziehungsweise, ja, so nennt sich das Ganze, und I Predict a Graceful Expulsion.
Ja, hinter diesem Namen Cold Specs verbirgt sich die 23-jährige Songwriterin Elle Spix, geschrieben SPX, aus Kanada, wobei das auch wiederum ein Pseudonym ist, weil offenbar ihre sehr religiöse Familie das nicht sehr schätzt, was sie da macht, und aus Respekt vor der Familie, so sagt sie, benutzt sie ihren wahren Namen nicht. Also ja, auch sonst ist die gute Frau recht zurückhaltend. So in Interviews gibt sie wenig von sich preis, aber ein paar Sachen kann man schon erzählen. Also so ist sie zum Beispiel zur Musik gekommen überhaupt in einem Highschool-Kurs, wo sie erkannt hat, beziehungsweise auch ihr Lehrer, dass sie eigentlich ziemlich gut singen kann. Daraufhin hat sie dann auch angefangen, sich selber das Gitarrespielen beizubringen und hat dann auch angefangen, Songs zu schreiben und so weiter. Aber sie wollte eigentlich jetzt nicht Profimusikerin werden, sondern hat angefangen zu studieren und dann gelegentlich mal bei Freunden im Frohfesten oder in der Küche gespielt und so. Also es war eher so ein Hobby, und ein paar Songs hat sie dann aber trotzdem auch mal aufgenommen. Und dieses Demo hat über einen Freund von ihr den Weg nach England gefunden, zu dem Produzenten Jim Anderson, der, als er das dann gehört hat, sofort mit ihr unbedingt arbeiten wollte und sie überzeugt hat, nach London zu kommen und mit ihm eine Platte aufzunehmen. Das war dann eigentlich gar nicht so einfach, weil dadurch, dass sie Autodidaktin ist, auch nie mit anderen zusammengespielt hat und ihre Songs doch sehr eigenwillig sind, also zum Beispiel auch was ihre Rhythmusvorstellungen so angeht, hat es ein bisschen gedauert, bis sie und die Musiker zusammengekommen sind. Übrigens, Rob Ellis ist auch dabei, einer der Mitstreiter von PJ Harvey. Und ja, also dann haben sie es doch geschafft, 11 Stücke aufzunehmen, die so zwischen Soul, Gospel, Blues und Folk irgendwo changieren. Sie selber nennt es Soul, Doom Soul, was ganz gut die düstere Stimmung trifft, die auf I Predict a Graceful Expulsion herrscht. Ja, wir hören jetzt erstmal rein, und zwar in das Stück Winter Solstice.
Winter Solstice, Cole Specs aus ihrem Album I Predict a Graceful Expulsion. Das ist ein großer Moment auf dieser Platte, keine Frage. Da passt alles, finde ich. Vortrag, Inhalt, drumherum, Arrangement.
Das Arrangement ist großartig mit diesem Minimal Piano.
Absolut.
Und dann der Chor kommt immer genau an der richtigen Stelle, da wo man den braucht, da wo man so ein bisschen eingehüllt werden möchte.
Ja, da ist es dann auch wirklich Doom Soul. Und man fragt sich, warum gelingt der es nicht auf jedem Stück?
Ja, ich meine, es ist auch noch jung, erstes Album, weit weg von zu Hause. Also, aber ich finde, dass ihre fantastische Stimme auch über die schlechteren Stücke trägt. Also, das ist natürlich auch sehr stark Geschmackssache. Also, ich wusste nichts von der Frau und habe diese Platte zum ersten Mal gehört auf dem Kopfhörer und war davon sofort total berührt. Also, und reingesogen. Sie erzählt auch wahnsinnige Geschichten. Da geht's immer um alles Mögliche. Also, es ist sehr, sehr bibelmäßig oft und die Knochen krachen, die Herzen flammen, die Brustkörbe gehen auf und es wird auch viel gestorben und offenbar ist es auch in ihrem Umfeld sind wohl auch viele Leute gestorben. Also es ist schon auch eine Trauerplatte. Mhm. Und ich nehme mir das alles ab. Und
ja,
auch
sie ist so ein weiblicher Gegenentwurf zu David Eugene Edwards, a.k.a. Woven Hand.
Ja,
was die Prägung angeht, aus guten und richtigen Kreisen erfuhr ich, dass sie ja aus einer ultra-orthodoxen christlichen Sektenfamilie stammt. Deswegen auch nicht nur das Versteckspiel mit dem Namen, sondern sie hatte wohl schlichtweg Schiss vor ihrer Family. Sie ist ja aus Kanada, Toronto und in einer Nacht- und Nebelaktion wohl nach London abgehauen.
Hat auch noch ihren Pass verloren und so.
Ja,
ganz dramatisch.
Also das ist so hochdramatisch. Also es ist schon quasi zu erkennen, ich muss da raus. Andererseits natürlich hat diese Kultur sie so durchdrungen, genau wie David Eugene Edwards, dass das eben auch so ihre Ideenwelt ist und ihre Geschichtenwelt. Mhm. Und das verwirrte britische Kritiker, ich habe da ein bisschen was gelesen, die alle nicht mit den Inhalten klargekommen sind, die ihre Ratings alle doch ziemlich auf Triple C geschrieben haben, weil sie sich fragten, was will die überhaupt? Was will die? Und sie muss, glaube ich, tatsächlich erstmal eine Menge abarbeiten und sie hat wohl einen Wahnsinns-Output an Songs. Also sie hat schon irgendwie die nächsten 3-4 Alben im Prinzip komponiert. Das ist unglaublich.
Wer so eine Geschichten erzählt, der denkt die sich auch nicht aus. Also weil es spielt ja wirklich auch ganz oft nicht nur der Tod, Begräbnisse, Friedhof und was weiß ich, was da alles eine Rolle spielt und sowas. Das kann man vielleicht als 14-Jähriger oder wenn man in seinem Teenage-Schmerz drin ist, denkt man sich das aus, aber dann würde sich das nicht so anhören, wie es sich hier anhört. Und trotzdem ärgert mich so ein bisschen daran, warum nennt sie selber ihre Musik Doom Soul? Wer hat sie dazu verdammt, dieser Musik überhaupt ein Label zu geben? Das finde ich irgendwie so ein bisschen arm bei der Sache. Das ist so, und das hat so was Berechnendes, weißt du, es ist so die Fortführung von Witch House oder Chillwave oder was auch immer und so. Und all diese Künstler, die wehren sich ja eigentlich dagegen, in so eine Schublade gestellt zu werden. Und sie kommt da an und sagt so, das hier ist meine Schublade, die gab's noch nicht so. Das hat so was Berechnendes, finde ich, das stört mich
so
daran.
Schlimm. Das haben sie beim Facebook irgendwie, sollten sie sich irgendwas ausdenken und dann haben sie das schnell hingeschrieben. ich weiß nicht, ich finde es auch gar nicht so unpassend. Wir sind doch so auch immer ständig auf der Suche nach irgendwelchen solchen Genres.
Thomas ist ja aus der Branche, wie passiert sowas?
Das hat sich vielleicht ein Freund, ich glaube nicht, dass sie jemand ist, der sich sowas einreden lässt. Das hat sich vielleicht irgendein Freund ausgedacht oder vielleicht jemand von Massive Attack oder so, für die sie ja schreibt, ist jemand, hey, das ist ja Doom Soul, was du schreibst. Ich finde das als Etikett auch irgendwie blöd, das führt in die falsche Richtung. Da denkst du irgendwie, Napalm Death meets Aretha Franklin oder so.
Das würde ich gerne mal hören.
Da siehst du das Flatter Doom.
Lass uns mal einen hören.
Ja, genau. Hector.
Ja.
Thank you. berühmter Moment. Hector von Cold Specs aus diesem Album I Predict a Graceful Explosion hier im Soundcheck auf Radio 1. Das hat Nadine Lange natürlich geschickt eingefädelt.
Ja klar, ich will natürlich, wenn ich eine Platte gut finde, nur die besten Songs aus.
Ja. Das du zeichnest jetzt natürlich fast schon eine Karikatur dieses Albums.
Ja. Nee, also da führt sie uns ja in so eine düstere Kathedrale in diesem Song. Und das ist ja auch, ich verstehe eigentlich nicht, warum die englischen Kollegen das so verstört hat, weil sie ist ja eine Zweiflerin auch. Also sie hadert, glaube ich, auch mit ihrem Glauben total. Sie singt auch in dem letzten Lied, das wir noch hören, nochmal so, I'm a goddamn believer. Das geht ja nicht. Man kann ja nicht goddamn und believer in einer Kombination sagen. Das ist ja gotteslästernd eigentlich. Also sie hadert damit und kämpft damit, die würde gerne glauben, ist aber eigentlich abgefallen und enttäuscht. Und also diesen inneren Kampf, den spürt man auch auf diesem Album.
Aber sie hat natürlich auch tolle Vorbilder, also Extremisten auf ihre Art und Weise. James Carr, für mich der größte Soul-Sänger, den es überhaupt jemals gegeben hat, hat relativ wenig aufgenommen, hat aber dann nebenbei in der Blutbank immer noch gearbeitet, schwere psychische Probleme gehabt, irgendwann in den 80ern hops gegangen. Bill Callahan, auch so eine seltsame Figur. Und Tom Waits, auch ein gespaltener, getriebener, merkwürdiger. Und dann ist sie begeistert von den Field Recordings des Folk-Archivars Alan Lomax. Und wenn man da mal so ein bisschen das Ohr reingehalten hat, weiß man, dass da natürlich das wahre, echte und unverfälschte und irrsinnige auch blüht. Und das mit, ich meine, ich weiß nicht, wann sie das gehört hat oder so, also das ist natürlich eine irrsinnige Welt, Welten, die da aufeinander prallen.
Na, die sind ja vor ein paar Jahren alle wieder veröffentlicht worden, so vor 10, 11 Jahren, glaube ich, also gibt's jetzt zum großen Teil
auch glaube ich, sogar gratis komplett im Netz irgendwie nachzuhören, ne?
Umso besser. Wenn man jetzt so von ihrem Styling im weitesten Sinne reden kann, das sieht ja auch so aus wie aus den 40er Jahren, wenn man durch das Booklet blättert, dass sie kann irgendwo in Clarksville auf der Straße fotografiert sein. Das muss gar nicht in London gewesen sein. Ich möchte ganz gerne nochmal zu den Arrangements zurückkommen. Ich finde die etwas breiter gehaltenen, die tun der Platte und den Songs wesentlich besser, als wenn die spröde Stimme dann noch nur mit einer Akustikgitarre einhergeht. Das ist quasi, ist eine Tautologie eigentlich für die Songs und das ist das, was du wahrscheinlich auch mit der Karikatur meintest, die Nadine durch die sehr geschickte und schöne Songauswahl getroffen hat, weil die beiden Stücke sind, die wir bis jetzt gehört haben, sind auch für mich mit die besten auf dem ganzen Album.
Wobei es ja nur zwei Stücke gibt, die eigentlich, nämlich das erste und das letzte, die so sparsam instrumentiert sind. Also beim Rest sind immer mindestens 4 oder 5 Instrumente dabei. Das fällt nun vielleicht nicht so auf, weil sie halt so geschickt arrangiert sind. Also, aber es stimmt schon, dieses The Mark, das Eröffnungsstück, das ist tatsächlich, da denkt man am Anfang so, ach, jetzt kommt so eine Singer-Songwriter-Platte und so. Also ich fand das Stück auch total toll. Es geht auch nur 2 Minuten, weil wegen der Stimme. Aber insgesamt, also ich finde es ein sehr, sehr starkes Debüt und da wird noch einiges von zu hören sein von der Frau.
Dieser erste Song, das ist ja auch so typisch, dass der so spärlich gehalten ist, weil es genau so ein Album ist, wo man wieder denkt so, ah, die Stimme. Die Stimme.
Ja, aber
so,
die Stimme so, ist toll.
Natürlich ist die Stimme toll.
Zum Glück nicht so zerhäckselt.
Ja, natürlich ist die Stimme toll. Und trotzdem, mir ist es manchmal so ein bisschen, fast so ein bisschen eindimensional. Wenn du so eine Stimme hast, irgendwie, warum erfüllst du denn dann auch immer diese ganzen Klischees, die da so mit sich rumgehen und sowas? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die schon auf Nummer sicher geht bei dem Album und dass da gar nicht so richtig was gewagt wird und dass sie sich auch sehr zurückhält. Also die möchte ich mal... Ich meine, die hat definitiv ihre eigenen Probleme, aber die möchte ich mal gerne sehen, dass sie so explodiert oder so, dass da so richtig was passiert.
Ich finde es interessant, dass wir hier Songs hören können, die fast so wie seziert klingen, also ne, so aufgeklappt von den Knochen, die so von einem großen Teil Muskeln und Fettgewebe befreit sind. Und Thomas hat es eben gesagt, Massive Attack sind Kunden bei dieser Komponistin. Also es ist interessant, diese Songs so zu hören und sich tatsächlich auch mal vorzustellen, was kann man damit oder könnte man damit alles machen? Wie klingt das auf so einer Massive Attack Produktion zum Beispiel? Und es ist tatsächlich so, dass die Strukturen dieser Lieder eine unglaubliche Dynamik eigentlich in sich tragen. Aber die kommt auch leider dann nicht raus. Also die muss man sich mitunter dazu vorstellen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Das liegt glaube ich, auch an den Melodien, die sie schreibt. Die sind ja sehr linear. Ich glaube, ihre Stimme hat gar nicht so ein extrem breites Spektrum, ist nicht so eine weite Range, wie man sagt. Und deswegen klingt das manchmal sehr linear. Und wenn man so mal abgelenkt ist und lässt die Platte laufen, dann denkst du einfach schon Track 7. Und ich dachte, ist immer noch Track 3 oder so. Das kann schon mitunter passieren.
Ja, das lebt aber auch teilweise auch so von der Wiederholung und dieses, so ein bisschen diesem Gospel-mäßigen Ding, dass man sich da in sowas so reingruft und das zirkelt dann so eine Weile. Also ich kann mir das jetzt eigentlich nicht so gut vorstellen, dass sie jetzt so total aus sich rausgeht und hier die Mariah Carey macht oder so. Das passt auch nicht zu ihren Themen irgendwie noch. Vielleicht kommt es noch, aber...
Es ist vielleicht auch das, was sie momentan musikalisch kann. Das ist, genau. Müssen wir vielleicht nur damit bei denken, denn natürlich, es müsste einfach mehr passieren auf dieser Platte. Es ist tatsächlich so, sie ist zu spröde auf eine nicht fast schon dann auch langweilige Art und Weise. Nee. Also das kann dann auch diese Stimme nicht mehr abfedern, finde ich. Und die Inhalte können wir ja eh kaum mitgehen, weil wir gar nicht richtig zuhören oder weil wir die Schrift nicht lesen können.
Also da will ich aber jetzt nicht mitgehen. Also ich finde, da passiert schon noch genug. Und für mich hat das Ding einen totalen Sog entwickelt. Also und auch eben wegen der fein ziselierten Arrangements ist es einfach wahnsinnig interessant, dabei zuzuhören. Ich glaube, die Songs, wie wir die jetzt hören, sind noch mal ganz anders als das, was der Produzent gehört hat, als sie damit dahin kam. Der Input von den Musikern und von ihm ist sicherlich auch sehr hoch. Bestimmt wäre das mit Beats eine ganz andere Geschichte, aber ich finde es so total stimmig.
Ich meine ja gar nicht unbedingt großartige Beats oder sowas, sondern ich weiß nicht was.
Na, sie hat halt eine Art und Weise zu singen, oder nicht?
Ja.
Also, und ich finde, weiß ich nicht, ob das ihr gegenüber jetzt wirklich gerecht ist, aber warum ist das so, dass großartige Stimmen oft keine richtige musikalische Vision haben, während ganz oft Leute, die nicht gut singen können, vielleicht so ganz große Visionen haben, aber sie nicht umsetzen können, so richtig, bis zum letzten.
Aber nächste Woche mit dem neuen Album von Pill, genau diese Geschichte.
Ach, hören wir doch noch ein schönes Stück, das euch dann wieder alle widerlegt.
Vielleicht darf ich noch eine Sache sagen, Nadine.
Ja?
Ich habe nächste Woche erscheint eine neue Tom Jones Platte, der ja jetzt so ein Johnny Cash Moment hat. Also er färbt sich nicht mehr die Haare, das ist jetzt alles sehr basic. Die klingt ähnlich. Ja. Nur dass da eine wirkliche Monsterstimme dann halt das wirklich.
Ja, der Tiger.
Schon mal ein kleiner Teaser sozusagen auf nächste Woche. Und bleiben Sie dran. Durchgehend bis nächste Woche, damit Sie die Sendung nicht verpassen, wenn wir dann über Tom Jones reden. Aber was hören wir jetzt noch?
Jetzt hören wir noch Blank Maps.
Blank Maps, Cold Specs, aus ihrer Platte I Predict a Graceful Expulsion hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Nadine Lange gibt Hit. Die drei Männer in der Runde verweigern sich und sagen, geht in Ordnung. Bis zu den Nachrichten gibt es jetzt Musik von den Bamboos, die eine neue Platte gemacht haben, die Medicine Man heißt und die leider nicht so richtig gut geworden ist. Das ist wirklich schade. Aber dafür gibt es dann auch eine richtige Perle drauf, nämlich Where Does the Time Go, die Single aus diesem Album. Und da singt kein geringerer als Aloe Black.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Tja, ein unzerstörbarer Song, einer der Jahrhundertsongs, Love Will Tear Us Apart, Joy Division. Heute vor 32 Jahren war was? Genau, Ian Curtis nahm sich das Leben am 18. Mai 1980. Ja, im Mai, das wusste ich gar nicht.
Das ist doch die Jahreszeit, wo sich die meisten Leute das Leben nehmen, ne?
Obwohl, in Nordengland ist eigentlich ja sowieso immer Januar. Also bis auf Juni und Juli oder so.
Aber, das Februar.
Ja, wir verneigen uns sehr tief. Und wir, das sind Martin Böttcher, Thomas Miserski, Nadine Lange, Andreas Müller und auch Stefan Linder, der noch gar nicht geboren war, als Ian Curtis schon von der Küchendecke hing. So, wir machen weiter mit einem anderen großen Sänger, der gar nicht so richtig zu erkennen sein will auf der Hülle der Platte, um die es jetzt geht. Die Soul Savers. und Ihr Album, Martin, bitte.
Tja, ein Album, bei dem ich erstmal Schwierigkeiten hatte, eine Kategorie zu finden. Vielleicht mal ganz kurz hier als Hintergrundinformation. Wir geben ja immer diese kleinen Textchen an den Tagesspiegel weiter. Und was wollte ich da reinschreiben? Pop, Rock, Gospel, Elektronik oder sowas. Und dieses Album, ja, es ist nämlich so ein bisschen poppig. Kammerpop wäre da vielleicht das richtige Stichwort. Es ist auch so ein bisschen folkig, ein bisschen soulig vielleicht. Und zum Glück hat mich dann Nadine Lange aus der Bredouille, glaube ich, geholt und hat mir es abgenommen. Gospelrock heißt jetzt die Kategorie, in dem sich das befindet.
Das war zu lang, was du geschrieben hast.
Natürlich, klar. Aber es trifft es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Verantwortlich sind die Soulsavers, die ich bislang gar nicht kannte. Eine Band, / Projekt, / Produktionsduo aus England. Drei Alben hatten die Soulsavers in den letzten 10 Jahren gemacht, seit ihrer Gründung. Und weil sie selbst nicht so gut singen können, haben sie immer mit Gastsängern gearbeitet. Mark Lanegan war auf den letzten beiden Platten, also Mark Lanegan, dieser Grunge-Veteran und Singer-Songwriter mit Hang zum Düsteren, war auf den letzten beiden Alben der Gastsänger, den die Soulsavers sich daran geholt hatten. Und jetzt bei dem neuen Soulsavers-Album, The Light the Dead See, also das Licht, das die Toten sehen, da spielt jemand, der mit Nahtoderfahrungen auch so seine Rolle, seine Erfahrung hat, der gibt den Gastsänger, und zwar Dave Gahan. Depeche Mode, Frontmann, und ohne jetzt schon alles verraten zu wollen, irgendwie passt hier alles ganz gut zusammen.
Soulsavers mit Sänger Dave Gahan und In the Morning. Wahnsinn. Umwerfend. Ganz, ganz groß.
Ja.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ehrlich gesagt. Ich finde, dass es von der Musik her ist es richtig gut, und ich finde auch, dass es sehr gute Songs sind, und ich finde sogar, dass sie gut geschrieben sind, aber ich habe das ja auch schon kurz geschrieben im Tagesspiegel. Ich kann nach 30 Jahren oder über 30 Jahren Depeche Mode, ich kann diese Stimme von Dave Gahan, ich kann die eigentlich nicht mehr so richtig gut ertragen.
Echt?
Ja, die nervt mich.
Also mir, ich kann das jetzt auch nicht so großartig finden. Also meine Seele retten die irgendwie gar nicht. Also Einschläfern tun die mich eher. Also fast die ganze Platte ist in einem Tempo gehalten. Es wird ziemlich pathetisch mit diesen Streichern umgegangen. Es ist also teilweise sehr nah am Kitsch gebaut. Man kann das majestätisch finden. Also ich finde es kitschig. Es tut mir echt leid. Also mich erreicht es nicht.
Sehr nah am Kitsch gebaut, aber kein Kitsch sein. Das ist ja die ganz große Kunst der Platte, finde ich. Ja, und wir sind da auch immer noch andere große Namen aus der Vergangenheit durch die Birne geschwirrt bei einem Stück, was wir, glaube ich, noch hören werden. Track Nummer 8, glaube ich, ja, ist typografisch sehr schwierig gemacht. Take Me Back Home. Heißt die Nummer, wurde ich erinnert an A Salty Dog von Procol Harum zum Beispiel. Manche Stücke erinnern an Sachen, die Nick Cave auf dem Album The Godson gemacht hat. Einfach ganz großartige Musik. Jetzt hier bei dem Titel, den wir gerade eben gehört haben, Erinnerung an bestimmte Sachen von Portishead. Dieses Mischen von Streichern und auch so elektronischen Geschichten. Mhm. Ich finde, das ist ganz, ganz große Kunst. Super Album.
Ich meine, die Langsamkeit tut ihm eigentlich schon gut, finde ich. Also da ist Tempo rausgenommen worden, und das stimmt schon, das ist mehr oder weniger alles in derselben Geschwindigkeit, aber ich glaube, das tut Dave Gahan gut, und das spricht eher für ihn, weil die meisten Bands sich ja, wenn man Tempo rausnimmt, sich eher nicht so gut anhören. Die sind meist, wenn sie schneller sind oder wenn da ein bisschen Drive drin ist oder so, dann kann man so bestimmte Fehler und bestimmte, ja, was man eben nicht so drauf hat, kann man überspielen. Aber in dem Falle kommt eben klar durch, der kann schon singen, aber für mich ist das wirklich so, ich möchte ihn nicht mehr hören, weil er seit 30 Jahren, obwohl ganz am Anfang hat er nicht immer gleich gesungen, aber dann irgendwann ist er in diese Rolle gefallen, und seitdem singt er gleich.
Is where I wanna be. Home,
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 home
is where I wanna be now.
Take Take Me Back Home, die Soul Savers mit Dave Gahan und der hier Teil dieser Band zu sein scheint, denn er wird nicht extra erwähnt auf der Hülle. Es steht einfach nur Soul Savers da. Eine Sache finde ich sehr interessant. Wir haben ja dieses Phänomen der Megabands und den Solo-Versuchen ihrer Mitglieder. Es soll ja Menschen geben, die zum Beispiel die Mick Jagger Solo-Platten kennen. Dave Gahan hat es auch mal probiert.
Ja, zweimal.
Er hat auch mal probiert, sich als Songschreiber bei Depeche Mode ein bisschen mehr durchzusetzen. Funktionierte auch nicht so richtig. Und wir haben auch hier jetzt wirklich das Phänomen, dass das hier klappt. Also in dem Moment, wo er sich eben in so ein Projekt begibt, eben nicht alles alleine macht, aber eben auch nicht in seinem gewohnten Kontext erklingt, ist er auf einmal einfach nur der richtig tolle Sänger, der er halt schon immer irgendwie war. Ich dachte so beim Hören, man hätte die Stimme vielleicht noch ein bisschen gewaltiger produzieren können, also damit der Doom-Faktor, der hier ja auch ist, ein bisschen mehr rüberkommt. Aber eigentlich jetzt beim Wiederhören denke ich, nee, es ist eigentlich so genau richtig. Ich finde das faszinierend, dass das so funktionieren kann, auch bei so einem Typen, der so lange dabei ist, der auch so kaputt ist, der mehrfach schon tot war und ich weiß nicht, was von seinem Hirn noch übrig ist, keine Ahnung, aber beeindruckend.
Ja, möglicherweise gelingt das halt, weil er sich eben fallen lassen kann. Da sind keine Erwartungshaltungen zu bedienen. Die Soul Savers kennt ein verschwindend geringer Teil der Menschheit. Da kann der einfach machen, was er will. Der kann sich voll auf das Projekt einlassen. Und dann kann er eben sein, wie er will und so gut klingen, wie er seit Jahren nicht mehr geklungen hat. Ich finde das fantastisch.
Aber das ist doch eigentlich auch eine relativ überraschungsfreie Musik. Also wie dieser Chor da eingesetzt wird, ja, das ist alles total erwartbar. Der macht die meiste Zeit nur Huhu. Hier gab es am Ende mal so eine
Call and Response.
Am Ende gab es wenigstens mal so eine Call and Response Sequenz. Aber da wird die ganze Zeit nur geschwelgt und er breitet sich da aus. Also ich verzeihen das irgendwie alles ein bisschen, weil er das aufgenommen hat, kurz nachdem er so schwer krank war. Also er hatte ja Krebs und hat jetzt offenbar auch so ein bisschen Gott gefunden oder so. Also es gibt ja auch einen Song, der heißt Presence of God, und da geht's dann halt auch darum, später mal, dass man an irgendwas glauben muss, was größer ist als einer selbst und so. Das kann ich schon verstehen, dass man da so eine Verarbeitung da macht dann auch auf so einer Platte. Aber im Gegensatz zu Coldspecs zum Beispiel finde ich das überhaupt nicht so anrührend und so bewegend, sondern einfach nur so routiniert dahin gesungen.
Das ist überhaupt nicht routiniert dahin gesungen.
Doch.
Das ist total deep, was der hier macht. Also routiniert dahingesungen sind vielleicht die letzten 10 Depeche Mode-Platten oder so.
Genau, genau. Genau so ist es, meiner Ansicht nach auch. Und das ist es eben nicht, sondern meiner Ansicht nach funktioniert dieses Album so gut, weil im Gegensatz zu den Depeche Mode-Alben, die so überproduziert sind, gerade diese letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre, wenn man die so nimmt, Depeche Mode, da wird dem Sänger überhaupt kein Raum gelassen, um diese Stimme zu entwickeln. Und der muss sich immer gegen diese, das ist fast schon eine Wall of Sound, die Depeche Mode da aufbauen mit all diesen, weil sie dann eben auch noch die Gitarren irgendwann dazu genommen haben und die Synthesizer und das Komprimierte und sowas. Und da hat er muss, glaube ich, da immer gegen dieses Wall of Sound ansingen, während ihm hier so, wird ihm so richtig Platz gelassen. Und er hat so richtig Platz, um mal so zu singen, wie er ist. Und deshalb muss die Stimme auch nicht mehr aufgeblasen werden. Finde ich, kam hier bei den letzten beiden Songs ganz gut raus. So, man kann ihn einfach mal so stehen lassen. Und ich glaube, es hat gar nichts mit einer Erwartungshaltung oder sowas zu tun, sondern es ist einfach eine völlig andere Herangehensweise an Produktion und wie man Musik so begreifen kann und sowas. Das muss nicht stadionmäßig aufgeblasen werden oder so, sondern das kann hier auf diesem Album funktionieren und dann ist gut.
Es kann natürlich auch gut sein, Andreas brachte die Frage von, sagte, da steht gar nicht Dave Gahan vorne mit drauf, sondern eben Soul Savers. Mag zwei Gründe haben. Der eine kann ein simpler rechtlicher Grund sein, dass das nicht bestickert werden darf, weil das Depeche Mode Management oder Mute Records das nicht wollen, dass das so aufsteht. Ich glaube, das ist einfach so von ihm und von den Soul Savers. Er ist ein Soul Saver in dem Fall. Er ist einfach ganz klar Teil dieses Projekts und nicht der Gastsänger, das, was sie vorher gemacht haben, als sie mit Lanigan zusammengearbeitet haben. Für mich ist das sehr, sehr organisch, was der da veranstaltet.
Christoph Dolloch hat ja im Spiegel Online geschrieben, dass wir was deine These vorhin, das wäre eben ein Beispiel dafür für so ein gelungenes Soloalbum. Mhm. Aber für mich ist das kein Soloalbum. Mhm, das ist ein Soul Savers Album mit Dave Kahan, featuring Dave Kahan. Ja.
Und ich finde, es ist die Wiederentdeckung eines großartigen Sängers, den wir eigentlich vielleicht viele Jahre schon aus den Ohren verloren hatten. Und vielleicht, Martin, kannst du ihn ja auch nach dieser Platte wieder hören. Presence of God. Soul Savers und die Stimme von Dave Kahan. Presence of God war das Stück und das Album heißt The Light, The Dead Sea und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
Miserski und ich meinen, diese Platte ist ein Hit. Die anderen beiden sagen, sie geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Eine haben wir nicht und damit ich jetzt nicht sagen muss, eine Band aus Australien, sage ich jetzt eine australische Band.
The Temper Trap heißen sie. The Temper Trap kommen aus Australien, Andreas, ganz richtig, dem klassischen Einwandererland. Und so nimmt es dann kaum Wunder, dass ihr Sänger Dagi Mandaji gebürtiger Indonesier ist. Um 2005 herum fanden Mandaji, der Drummer Toby Dundas und Tony Ahern am Bass sowie Lorenzo Stiletto als Gitarrist zusammen und brachten 2006 eine EP auf eigene Kappe heraus. Jim Abyss, ein englischer Produzent, der unter anderem für seine Arbeit mit Adele, für das Debüt der Arctic Monkeys oder auch mit dem Bombay Bicycle Club bekannt ist, entdeckte die Band The Temper Trap und 2008 erschien die extrem eingängige Single Sweet Disposition. Auftritte bei diversen Festivals weltweit, zum Beispiel South by Southwest, beim CMG Music Marathon oder beim Hurricane Festival hier in Deutschland, folgten. Die BBC packte The Temper Trap auf ihre Shortlist der vielversprechendsten neuen Acts für 2009. Und im Juni 2009 erschien dann das Albumdebüt Conditions. Eine leichtfüßig, luftig anmutende Platte zwischen Pop und Rock. Vom Sound her irgendwas zwischen dem schon erwähnten Bombay Bicycle Club und Mid-80er U2 angesiedelt. Das Album erwies sich als extrem clubtauglich und so erschien dann 2010 auch noch eine Remixed-Version von Conditions. Im Frühjahr 2009 siedelte die Band nach England um und nun dann das neue Album, schlicht The Temper Trap. 3 Jahre Zeit zwischen 2 Alben, das ist eine ganz schön lange Zeit, zumal wenn sich's um Album 1 und 2, also für eine Band in der Findungsphase eigentlich sich handelt und man auch nicht off the beaten track, sondern eher im ganz klassischen Mainstream-Pop-Rock angesiedelt ist. Das kann schwierig sein, das ist halt genau die Ecke von Musik, wo die Karawane extrem schnell weiterzieht. Mittlerweile ist aus dem Quartett ein Quintett geworden und man hat in L.A. mit Tony Hoffer, der schon mit Depeche Mode, da sind sie wieder, zusammengearbeitet hat, das neue Album erarbeitet. Der Griff in die 80er-Trickkiste geht nun übers Handgelenk hinaus und weit bis zum Ellenbogen hinein, was den Songs einerseits zugute kommt, die Band aber bereits beim zweiten Album zuweilen wie Has-Beens klingen lässt.
The Temper Trap und das Stück I'm Gonna Wait. Martin, sag du es.
Es gibt in England, ich meine, ich komme aus Australien, aber ich wohne ja inzwischen in England. Es gibt in England ja dieses, auch dieses schöne Instrument der Beschimpfung irgendwie. Die haben das ja noch sehr viel mehr gepflegt als wir. Und mir fiel dazu ein, eigentlich müsste man denen so entgegenschreien, Pathetic Bastards. Irgendwie sowas, ihr pathetischen Bastarde. Weil ich finde...
Das meinte ich jetzt gar nicht.
Was wolltest du denn sagen?
A Flock of Seagulls.
Ja, das war ganz am Anfang Flock of Seagulls, aber wer kennt denn heutzutage noch Flock of Seagulls?
Nein, in diesem Raum jeder.
Achso, ja, aber das reißt ja auch nicht raus.
Wir hatten früher alle Flock of Seagulls Frisuren.
Also das stimmt sogar.
Ich Haare hatte.
Ja, ich hatte sogar auch mal eine Flock of Seagulls Frisur, richtig.
Ich nicht.
Ja, du warst doch noch gar nicht geboren.
Ja, nein, warst du nicht.
Egal, jedenfalls, was soll diese Platte? Ich glaube, die haben sich total irgendwie verloren, verrannt. Das ist einfach nur völlig belanglos. So.
Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das ist
überflüssige Musik.
Nee, das mag uns so vorkommen, irgendwie so, wenn wir so aus dem hehren Elfenbeinturm der Kritik hier an dieses Album herangehen. Ich glaube, das ist ein Album, was sehr, sehr clever produziert ist und was ganz genau so einen Markt vor sich vor Augen hat und sowas. Und ich glaube, dass dieses Album funktionieren wird, genauso wie auch ihr erstes Album sehr, sehr gut funktioniert hat.
Aber ihr erstes Album war deutlich besser. Also das hatte Hits, das hatte Hooks, auch wenn es teilweise klang, als würde die Edge die Gitarre spielen. Egal. Also das, da konnte ich mich auf jeden Fall auch für begeistern. Das hier jetzt, das klingt teilweise wie so eine schlechte Version des dritten Killers-Albums. Und dann wird es absolut lächerlich, 80er-mäßig. Ich verstehe das Konzept dahinter nicht. Vielleicht könnt ihr mir das aufschließen.
Doch, natürlich. Ich kann dir das Konzept in einem Satz sagen.
Ah ja, gut.
Das ist Musik für junge Leute.
Aber jung.
Ja, deswegen erreicht es dich nicht mehr.
Naja, also ich höre auch noch Musik, mich erreicht durchaus auch noch Musik für junge Leute.
Andreas, du musst dich mal entscheiden. Eben sagst du noch, Nadine ist nicht geboren worden, als es eine Flocks of Seagulls gab.
Dich erreicht also noch Musik. Wie viele Skrillex-Platten hast du? Wie viele EPs?
Also Skrillex hat man noch nicht als Platte, das hört man auf dem Rechner.
Ho. So jung also, ja, jeden Abend natürlich. Ab ins Bergheim.
Ja. Nee, aber also Skrillex kann ich zum Beispiel absolut...
Skrillex kenne ich auch.
Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist jetzt auch nicht so, wo ich dann dazu unbedingt tanzen möchte und die ganze Zeit auf die 12 kriege, aber das ist irgendwie ist mir nachvollziehbar, was das soll. Aber das hier ist komischer, unentschlossener Emo-Kack.
Ich kann dir das eben... Noch ein zweiter Satz, nach dem einen brillanten Satz, den ich eben gesagt habe. Das ist einfach gut gemachte Popmusik.
Das ist ganz wahr, das ist gut gemachte Popmusik. Allerdings finde ich, die Hooks, die schälen sich ja so richtig raus. Also die fallen auf, die Strophen sind, finde ich, auch eher belanglos, die hören sich total weg. Und die Hooks sind dann für mich ganz, ganz oft so, hier ist ein bisschen viel Geschmacksverstärker drin.
Und wenn sogar kein Gluten dabei ist, oder ist es dasselbe?
Eigentlich ja, Glutamat. Ja. Gluten ist was anderes. Nee.
Ich will aber auch keinen Dinkelpop. Echt nicht.
Ist kein Dinkelpop.
Ja, eben.
Das ist Kellogg's Pop.
Brillant.
A little seed will grow into a tree.
Miracle, The Temper Trap. Und das war jetzt Yazoo so ein bisschen, ne? Nee, wie hießen die? Quatsch hier.
Erasure. Das war ein bisschen, Erasure-Moment. Ja. Genau, ja.
Bronze-Gebiet,
ja. Das war auch tatsächlich wirklich original geklaut, bei die Keys.
Mhm. Aber das, wenn man mal in Australien war, das ist diese Mischung so, also Australien hat so einen ganz, ganz bestimmten so einen eigenen Sound und die fahren total ab auf diese Verbindung aus Indie-Rock und eben so elektronischen Momenten und so. Und das ist für mich so die Essenz von dem, was in Australien so seit mindestens 5 Jahren oder sowas
da. Der Track hat ja auch wieder das geatmet, was das erste Album so ein bisschen hatte. Also diese hohe Stimme von dem Leadsänger, die das Ganze auch so ein bisschen wie frisches Pfefferminzbonbon macht. Das klingt ja sehr luftig, so mach mal das Fenster auf, frische Luft kommt rein. Das, finde ich, ist auf der zweiten Platte zum großen Teil verloren gegangen und geht eben mehr so ein bisschen, man verzeiht es mir, in Richtung Schweinepoprock.
Absolut. Also auf der ersten Platte ist das Falsett toll. Hier denkt man manchmal, er würde sich am liebsten so eine Spandex-Hose anziehen und eigentlich lieber in so einer fiesen Rock-Kombo spielen.
Ich glaube, der Plan ist ein anderer. Der Plan ist so, ich meine, Coldplay haben am Anfang ihrer Karriere gesagt, wir wollen Chris Martin, wir wollen die größte Band der Welt werden. Sie haben es nicht ganz geschafft, aber sie sind ziemlich nah dran gewesen irgendwie. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein Vorbild ist für so eine Band wie Temper Trap. Mhm. Und deshalb haben sie dieses zweite Album auch, sie haben ihm keinen Titel gegeben. Ne? Das heißt einfach The Temper Trap. Das ist nochmal ein Zeichen, dass es jetzt so richtig losgehen will. Ich glaube, die haben sich ganz, ganz Großes vorgenommen.
Es ist auch schwierig hier jetzt, die Songs sind ja aus der Sequenz rausgenommen. Es ist ja eine Platte, die sehr aufbaut. Die hat eine ganz bestimmte Dramatik auch. Wir haben jetzt quasi von hinten so ein bisschen gehört. Wir hören dann gleich als letztes das erste Stück von dem Album. Also das ist, gibt es dann auch nicht so ganz wieder. Also ich kann schon ein bisschen nachspüren, was Nadine so in Rage versetzt. Aber ich finde es eigentlich nicht uninteressant. Also so diese Art und Weise, so Musik zu machen, vielleicht muss man da tatsächlich auch aus Australien kommen, um das so machen zu können. Oder auch einfach diese australische Stiernackigkeit besitzen, keine Ahnung, aber...
Also das ist gut, was du gerade gesagt hast, weil ich habe vor allen Dingen Probleme gehabt mit dem Anfang des Albums. Also die ersten 4 Tracks hintereinander weggehört. Wir haben jetzt nur Sachen aus dem hinteren Teil, der mir besser gefällt, gehört. Die ersten 4 Tracks sind sehr schwer erträglich. Vor allen Dingen das zweite Stück, darüber muss man jetzt echt mal sprechen, das heißt London's Burning. Und da haben sie doch tatsächlich so Originalkommentare von den Riots in London da von vor 2 Jahren reingesampelt. Letztes Jahr, klar. Und das finde ich unfassbar anbiedernd. Und der Track selber ist auch so semi gelungen. Ich habe da irgendwie fast an die Kaiser Chiefs denken müssen. Und dieser Track fällt auch total raus aus dem ganzen Rest.
Ich finde den aber auch total charmant. Das ist das ist wirklich so eine wunderbare Early 80s Reminiszenz. Es ist so ein ganz, ganz billiges, naives Sampling, was sie da machen, wo sie so Berichterstattungs-O-Töne rausschneiden. Und das klingt halt wie so ein Billig-Sampler von 1900, ich weiß nicht was, so On-You-Sound. Die haben damals auch manchmal solche Sachen gemacht. Dem war ich damals auch so ein bisschen verfallen, muss ich zugeben. Insofern finde ich das fand ich so richtig so schön naiv, und so in dem Versuch, das kalkuliert zu machen, so politisch sein zu wollen, geradezu rührend.
Ach, du bist also jetzt aber ganz schön altväterlich hier.
Wir können ja, wenn wir noch ein bisschen drüber reden, können wir ja den vielleicht hören, statt des anderen Songs, den ich ausgesucht habe. Ja, weil wir reden jetzt hier über den Song und dann wird er nicht gehört. Das ist der zweite auf dem Album. Naiv ist ganz richtig. Ich stelle mir vor, also der passt eigentlich an gar keine Stelle des Albums, weil es ist ein lupenreines Pop-Album. Ich stelle mir vor, die Jungs, die siedeln 2009 nach England um, das Land ihrer Träume und schnuppern da rum wie junge Hunde und finden das irgendwie alles ganz toll und paff, ein Jahr später knallt das und brennt das dann richtig. Dann wollen sie einen Song draus machen, der leider Gottes total misslungen ist.
Another night of rioting in England as police clash with youths in several cities.
Völlig krudes Stück, aber mir gefällt's. London's Burning, Temper Trap mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung. Hit.
Ja, die Niete kommt von Nadine Lange. Geht in Ordnung. Miserski und ich mal wieder. Und der Hit kam von Martin Böttcher. Vielen Dank, die Dame und die Herren, fürs Kommen. Stefan, für die sensible Bedienung der Knöpfe und Regler. Es geht ja gleich weiter mit Lost in Music und Jürgen König. Und bis zu den Nachrichten Musik von Chuck Brown. Es wird mir in letzter Zeit wirklich zu viel gestorben. Auch er ist von uns gegangen. The Godfather of Go-Go, eine wahnsinnige Musikgeschichte aus Washington D.C. Von dort allerdings auch nie so richtig rausgekommen. Und er ist mit 75 Jahren gestorben. Er ist wirklich auch noch im hohen Alter der Partymeister von Maryland gewesen. Und hier im Angedenken an Chuck Brown, Bustin' Loose. Machen Sie's gut, bis dann. Bye bye.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.